Joe Miller mit Özlem Türeci und Uğur Şahin. Projekt Lightspeed. Der Weg zum BioNTech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen. Gelesen von Frank Streichfuß und Arvid Schall.
Früh an einem kalten Dezembermorgen im Jahr 2020 schob die 90-jährige Maggie Keenan den Ärmel ihres T-Shirts hoch. Dutzende Kameras waren auf sie gerichtet, als eine Krankenschwester ihr eine Spritze in den linken Oberarm gab. Es war die erste offizielle Impfung gegen Covid-19. Für viele Menschen war das ein unvergesslicher Moment voller Hoffnung. 11 Monate lang hatten wir Kontaktbeschränkungen eingehalten, Masken getragen und uns ständig die Hände desinfiziert. Doch jetzt stand endlich eine wirksame Waffe im Kampf gegen das neue Coronavirus zur Verfügung. Endlich konnten wir uns schützen. Entwickelt haben diesen ersten Impfstoff 2 bis dahin ziemlich unbekannte Ärzte aus Mainz, Uğur Şahin und Özlem Türeci. Trotz der Erleichterung waren viele Menschen auch skeptisch. Einen Impfstoff zu entwickeln dauert normalerweise mehrere Jahre. Wie konnte es sein, dass dieser nur 11 Monate bis zur Zulassung brauchte? Die Geschichte dahinter hat der Journalist Joe Miller gemeinsam mit den beiden Ärzten aufgeschrieben. Er hatte seit dem Beginn der Entwicklung des neuen Impfstoffes eng mit Şahin und Türeci zusammengearbeitet. Außerdem sprach er mit ungefähr 60 weiteren beteiligten Personen, mit Forscherinnen, Politikern, Managerinnen und Angestellten der Regulierungsbehörden. Herausgekommen ist eine Geschichte, die sich spannend wie ein Krimi liest. In diesen Blinks haben wir sie für dich zusammengefasst.
Blink Nummer 1. Wir stellen vor, die Krebsspezialisten.
Uğur Şahin und Özlem Türeci sind Vollblutwissenschaftler und Ärzte wie aus dem Bilderbuch. Der kleine Uğur lieh sich schon mit 11 Jahren in der Bibliothek Bücher über das Immunsystem aus. Özlem durfte mit 6 Jahren zum ersten Mal ihrem Vater bei einer Blinddarm-OP zuschauen. Für die beiden Kinder aus türkischen Einwandererfamilien war es überhaupt keine Frage, dass sie Medizin studieren würden. 1991 lernten sich die beiden an der Uniklinik in Homburg kennen. Uğur arbeitete dort als Assistenzarzt auf einer Krebsstation und betreute Özlem in ihrem praktischen Jahr. Seit dieser Zeit haben sie ihr Leben der Krebsforschung gewidmet. Vor allem interessierten sie sich für einen Forschungszweig, der Anfang der 1990er Jahre entstand: die Immunonkologie. Sie basiert auf der Annahme, dass uns unser Immunsystem nicht nur gegen äußere Eindringlinge wie Viren verteidigen kann, sondern sich auch gezielt trainieren lässt, um uns gegen einen inneren Feind, wie etwa einen Tumor, zu schützen. Schon Mitte der 90er Jahre fand das Forscherpaar heraus, dass bei diesem Vorhaben die Messenger-Ribonukleinsäure, kurz mRNA, eine entscheidende Rolle spielen könnte. Diese RNA enthält eine Art Bauanleitung für die Zellen, mit der diese ein bestimmtes Protein herstellen. Du kannst dir die mRNA wie einen Brief vorstellen, der ein Kochrezept enthält. Sobald dieser Brief in eine Zelle gelangt, fängt sie sofort an, das entsprechende Protein zu produzieren. Für Impfungen ist das spannend. Denn anstatt zum Beispiel ein abgeschwächtes Virus herzustellen oder einen Teil der Oberfläche eines Virus, kann man mit Hilfe von mRNA dieses Trainingsmaterial für das Immunsystem einfach direkt in den Zellen selbst produzieren lassen. Das Immunsystem erkennt das Muster und lernt, es schnell zu bekämpfen. Uğur und Özlem suchten also nach einem Impfstoff gegen Krebs auf der Basis der mRNA-Technologie. Jeder Krebspatient braucht dabei einen anderen Impfstoff, da die eigenen Zellen ja höchst individuell sind. Deswegen haben die beiden Forschenden ein sogenanntes Plattformmodell entwickelt. Die Basis des Impfstoffs, also die Plattform, bleibt immer gleich. Es werden nur einige Teile individualisiert.
Uğur Şahin und Özlem Türeci hatten also vor der Corona-Pandemie schon mehrere Jahrzehnte damit verbracht, an einer Impfung gegen Krebs zu forschen.
2020 standen Özlem und Uğur kurz vor einem Durchbruch. Bei einigen ersten Patienten war es ihnen innerhalb klinischer Studien bereits gelungen, die Tumoren schrumpfen zu lassen. 7 weitere solcher Studien sollten bald beginnen.
Blink Nummer 2 – Der frühe Vogel.
Am 24. Januar 2020 las Ur in der kleinen Dreizimmerwohnung, in der er mit Özlem und ihrer gemeinsamen Tochter im Teenageralter lebte, einen beunruhigenden Artikel. Es ging um eine neue Erkrankung der Atemwege, die in Wuhan aufgetaucht war. Mittlerweile, so stand es in dem Bericht, gäbe es Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Und, was noch beunruhigender war, es gab wohl auch Menschen, insbesondere Kinder, die das Virus symptomfrei weitergeben konnten. Ur war zwar kein Virologe, aber er erkannte sofort, dass hier alle Zutaten für ein Albtraum-Szenario vorhanden waren. Er recherchierte ein wenig und fand heraus, dass Wuhan eine Metropole war, die täglich von vielen internationalen Fluglinien angeflogen wurde. Da er eine Schwäche für Mathematik hat, rechnete Ur mit den wenigen Informationen, die er hatte, einige Szenarien durch. Und er kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Spätestens im April werden wir alle Kontaktsperren erleben. Und wenn wir nicht möglichst bald einen Impfstoff gegen diese neue Krankheit haben, kommen wir in Teufelsküche. Er recherchierte weiter und suchte Artikel über wissenschaftliche Erkenntnisse zu den anderen Coronaviren, wie zum Beispiel SARS oder MERS. Bei SARS konnte damals kein Impfstoff entwickelt werden, bevor das Virus wieder verschwand. Aber immerhin hatte die Forschung schon herausgefunden, an welchem Punkt des Virus man am besten ansetzen sollte. An den Spikes. Das sind die strahlenförmig angeordneten Zacken, mit denen es an menschliche Zellen andockt. Ur verglich die genetischen Codes von Covid-19 und SARS und fand heraus, dass sie zu 80% übereinstimmen. Vermutlich waren die Spikes also immer noch der beste Angriffspunkt für einen möglichen Impfstoff. Natürlich forschten Ur und Özlem eigentlich zum Thema Krebs. Allerdings ist es viel einfacher, einen Impfstoff gegen ein Virus zu entwickeln, als gegen Tumoren. Denn Krebszellen sind bei jedem Patienten unterschiedlich. Ein Virus hingegen sieht bei allen infizierten Menschen gleich aus.
Wir können also festhalten, dass Ur Shahin schon viel früher als andere Menschen voraussah, welches Ausmaß die Corona-Pandemie erreichen würde, und begann an einer Lösung zu tüfteln.
Einen Tag später, am Samstag, dem 25. Januar, fassten Özlem und Ur einen Entschluss. Sie wollten versuchen, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Am Sonntag skizzierte Ur die ersten Konstruktionspläne für 8 verschiedene Impfstoffkandidaten. Und am Montag gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland.
Blink Nummer 3 – Projekt Lightspeed.
Am Dienstagmorgen fuhr Ur wie immer mit dem Rad zur Arbeit, vorbei an der Stephanskirche im Zentrum von Mainz. Er trat kräftig in die Pedale, denn er hatte es eilig. Ihm war klar, dass ab sofort jeder einzelne Tag, ja sogar jede einzelne Stunde zählte. Die Entscheidung, einen Impfstoff gegen die neue Corona-Infektion zu entwickeln, war höchst riskant. Einige wenige Pharma-Giganten beherrschen den Markt für Impfstoffe. BioNTech war nur ein kleines Nischenunternehmen. Die Entwicklung würde ihre finanziellen und logistischen Ressourcen deutlich übersteigen. 60% aller Projekte, in denen Impfstoffe entwickelt werden, scheitern. Das würde für BioNTech das Aus bedeuten. Hinzu kam, dass sie mit eben jenen Pharma-Giganten in einen Wettlauf treten würden. Die ersten paar Impfstoffe würden millionenfach verkauft werden. Die Unternehmen, die später dran sein würden, würden auf ihren Kosten sitzen bleiben. Auch das würde das Ende von BioNTech bedeuten. Aber sie hatten das Wissen über mRNA und damit die moralische Pflicht, es wenigstens zu versuchen. Immerhin ging es um Menschenleben, vermutlich sogar um sehr viele. Also versammelten Özlem und Ur einige ihrer wichtigsten Mitarbeitenden und eröffneten ihnen, dass sie ab sofort an einem neuen Projekt arbeiten würden. Projektname: Lightspeed. Start: sofort. Priorität: absolut. Die beiden Forschenden und ihre Mitarbeitenden verloren keine Zeit. Ein Team wurde gebildet, das weitere Skizzen für Impfstoffkandidaten entwickeln sollte. Sie beschlossen, gleichzeitig mehrere Impfstoffkandidaten zu testen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass einer von ihnen es bis zur Zulassung schaffen würde. Schon einen einzigen Impfstoff zuzulassen, ist ein Mammutprojekt. Mehrere gleichzeitig durch diesen Prozess zu bringen, ist noch weitaus komplexer. Schließlich müssen alle Ressourcen koordiniert werden. Von den Laboren bis hin zu den Fahrern, die die ersten Proben zu den Etikettierunternehmen bringen. Özlem übernahm die Verantwortung für die wissenschaftliche Arbeit und die klinischen Studien. Uğur verkündete, er wäre dafür zuständig, alle Prozesse so weit wie möglich zu beschleunigen. Als erste Amtshandlung legte er fest, dass die Angestellten von BioNTech künftig im Schichtsystem arbeiten würden, um alle Ressourcen optimal auszunutzen.
Was zeigt uns das? Das Projekt, einen eigenen Corona-Impfstoff zu entwickeln, war für BioNTech hochriskant, aufwendig und mit einem nie dagewesenen Zeitdruck verbunden.
Als nächstes rief Uğur beim Paul-Ehrlich-Institut an, der zuständigen Zulassungsbehörde. Er erklärte dem Präsidenten Klaus Zichotek das Projekt und beantragte einen Termin für eine Besprechung der Minimalanforderungen. Normalerweise wartet man auf so einen Termin 3 Monate. BioNTech bekam einen für die darauffolgende Woche.
Blink Nummer 4. Kandidaten für das Impfstoffcasting.
Die Fachleute bei BioNTech waren sich einig, dass sie mehrere Impfstoffkandidaten gleichzeitig entwickeln und testen wollten. Also stellte sich natürlich die Frage, welche? Fest stand, dass sie sich auf eine Replikation des Spike-Proteins konzentrieren wollten. Dabei gab es aber eine Herausforderung. Die Spikes von Coronaviren verändern sich. Ihre ursprüngliche Form wandelt sich, kurz bevor das Virus an eine menschliche Zelle andockt. Sobald das geschehen ist, verwandelt sich das Spike noch einmal. Diesmal in eine Art Klappmesser, das die betroffene Zelle aufschneidet. Für einen wirksamen Impfstoff mussten die Forschenden also die Form des Spikes kurz vor dem Andocken reproduzieren. Dazu müssten sie diese Form allerdings längere Zeit ungestört beobachten können, und das ist in der Natur nicht möglich. Es gab aber einen Wissenschaftler, der sich schon länger damit beschäftigte, wie man Viren in einem bestimmten Zustand stabilisieren kann. Barney Graham von den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, in den USA. Uğur fand heraus, dass Graham bereits mit ihrem Konkurrenten Moderna zusammenarbeitete, aber er schrieb ihm trotzdem eine E-Mail und bat ihn um Zusammenarbeit. Graham antwortete sofort und schickte ihm die benötigten Informationen. Das durfte er, weil er im öffentlichen Dienst und damit im öffentlichen Interesse forschte. Glück gehabt! Mittlerweile arbeiteten international schon mehrere Forschungsgruppen an dem Thema. Einige von ihnen wollten das gesamte Spike nachbauen, andere nur die Spitze. Die möglichen Impfstoffe unterschieden sich außerdem danach, ob sie darauf ausgelegt waren, vor allem viele Antikörper oder viele T-Zellen zu aktivieren. Antikörper machen die Viren unschädlich. T-Zellen zerstören die menschlichen Zellen, nachdem diese befallen wurden. Das Team von BioNTech hatte beschlossen, dass sie 20 Kandidaten testen würden. Und sie entschieden außerdem, dass diese Kandidaten möglichst unterschiedlich sein sollten. Einige sollten sich auf die Spitze des Spikes konzentrieren, andere auf das gesamte Spike. Im Prinzip wollten sie ihre Suche einfach möglichst weit streuen, damit einer der Kandidaten es ins Ziel schaffen würde.
Im Klartext heißt das, BioNTech hatte Hilfe von öffentlichen Forschungseinrichtungen und entwickelte in der Frühphase 20 möglichst unterschiedliche Impfstoffkandidaten.
Schon bald wurde deutlich, dass diese Aufgabe die Ressourcen von BioNTech bei weitem überstieg. Zum Glück fanden sie 2 starke Partner, die sie bei der globalen Logistik und den Tests unterstützen würden: Fosun in China und Pfizer in den USA.
Blink Nummer 5. Eine Lösung für jedes Problem.
20 vielversprechende Impfstoffkandidaten zu entwickeln, ist ehrgeizig. Und es war in dieser Phase beileibe nicht die einzige Herausforderung. Mittlerweile war Corona in Europa angekommen. Am 26. Februar 2020 wurde in Ida Oberstein ein Zug angehalten, weil einer der Passagiere über Covid-19-ähnliche Symptome klagte. Dadurch wurde deutlich, dass sich die Forschenden bei BioNTech dringend selbst vor einer Infektion schützen müssten, um das Projekt Lightspeed nicht zu gefährden. Denn wenn die Behörden einen Zug anhalten können, können sie auch ein Unternehmen dicht machen. Ab sofort galt deswegen ein strenges Schutzkonzept. Die Mitarbeitenden trafen sich privat mit so wenig anderen Menschen wie möglich. Wer konnte, arbeitete im Homeoffice. Da die Forschenden nicht als systemrelevant eingestuft wurden, errichteten sie im März kurzerhand eine Kinderkrippe in einem Meetingraum, sodass auch Eltern von kleineren Kindern weiterarbeiten konnten. Die Schutzanzüge gingen zur Neige. Doch zum Glück schickte das Partnerunternehmen Fosun weitere aus China. Viele der Forscherinnen und Angestellten arbeiteten bis zur Erschöpfung. Doch sie hielten durch. Die Projektmanagerin Corinna Rosenbaum schrieb beispielsweise ein Dokument für das Paul-Ehrlich-Institut, in dem sie das Forschungsvorhaben von BioNTech detailliert darlegte. Dieses Standarddokument hat ungefähr 50 Seiten und normalerweise dauert es 5 Wochen, es zu vervollständigen. Rosenbaum schrieb es in 5 Tagen. Özlem sah es in den letzten Minuten noch einmal durch. Inhaltlich war es einwandfrei, aber um die Schriftarten einheitlich zu gestalten, war keine Zeit mehr. Bei der Zulassung gab es noch eine weitere Hürde. Damit die mRNA überhaupt in die Zellen gelangt, braucht sie eine Schutzhülle, die Lipid-Nanopartikel. Im Prinzip handelt es sich dabei nur um mikroskopisch kleine Fettkügelchen, die die mRNA umschließen. Die Lipide von BioNTech wurden allerdings noch nie klinisch überprüft und genehmigt. Die Zulassung für diesen Bestandteil hätte viel zu lange gedauert. Deswegen fragte BioNTech bei dem kleinen kanadischen Unternehmen Acuitas Therapeutics an, ob man deren Lipid kaufen könnte, das bereits zugelassen war. Acuitas sagte zu: Klar, das war teuer, aber es sparte wertvolle Wochen.
Du siehst also, dank Know-how, vollem Einsatz und unkonventionellen Denken fanden die Mitarbeiter von BioNTech eine Lösung für jede Herausforderung.
Auch das ist einer der Gründe, warum BioNTech seinen Impfstoff so schnell entwickeln konnte. Alle Mitarbeitenden brachten ihren gesamten Ehrgeiz und ihre ganze Kreativität ein, um das Projekt möglichst zügig voranzubringen.
Blink Nummer 6. Die Zulassung von Impfstoffen.
Die ersten Impfstoffkandidaten entwickelte BioNTech schon im Februar 2020. Aber jetzt verabschieden wir uns kurz von BioNTech, es ist nämlich Zeit für einen kleinen Exkurs. Denn um zu verstehen, warum die Zulassung in diesem Fall so schnell ging, musst du wissen, wie dieser Prozess normalerweise abläuft. Grundsätzlich ist die Zulassung eines Impfstoffs ein außerordentlich langwieriger und strukturierter Prozess. Tausende Seiten voller Details werden zwischen dem entwickelnden Unternehmen und der jeweiligen Zulassungsbehörde hin und her geschickt. Die Behörde muss über jede Phase der Tests genau informiert werden. Und natürlich kann es in jeder Phase passieren, dass der Impfstoff Nebenwirkungen zeigt und das Projekt unterbrochen werden muss. Es gibt 3 unterschiedliche Studien. Die erste findet in vitro statt, also in Petrischalen. Der Wirkstoff wird in lebende Zellen gespritzt und die Forschenden müssen nachweisen, dass diese Zellen dann perfekte Kopien der in der mRNA gespeicherten Information herstellen und dabei keinen Schaden anrichten. Die zweite ist die toxikologische Studie. Dabei bekommen je 8 Mäuse den Impfstoff in niedriger, mittlerer und hoher Dosierung gespritzt. Die Tiere werden 6 Wochen lang genauestens beobachtet. An ihrem Blut wird festgestellt, ob die Impfung anschlägt. Sind die Ergebnisse positiv, beginnt die nächste Phase. Während der klinischen Studie wird der Impfstoff schließlich an Menschen getestet. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Deswegen ist diese Studie noch einmal in 3 Phasen unterteilt. In Phase 1 wird der Wirkstoff nur ein paar Dutzend Freiwilligen verabreicht. Wenn sie ihn gut vertragen, wird anschließend in Phase 2 an mehreren tausend Probanden getestet. Geht auch dort alles glatt, testet man in Phase 3 einige 10.000 Menschen. Diese müssen aus verschiedenen Altersgruppen und Ländern stammen, damit die Ergebnisse repräsentativ sind. Klinische Studien werden normalerweise doppelblind durchgeführt. Das bedeutet, dass eine Gruppe den Impfstoff bekommt und eine andere ein Placebo. Allerdings wissen weder die Patienten noch die betreuenden Ärzte, welcher Proband was bekommt. Anschließend wartet man, bis sich eine bestimmte Anzahl der Teilnehmenden mit dem jeweiligen Virus infiziert. Erst dann wird die Studie entblindet. Ein Expertengremium erfährt, welche Probanden den Impfstoff erhalten und welche sich infiziert haben. Wenn sich nur Personen aus der Placebo-Gruppe infiziert haben, lässt sich daraus schließen, dass der Impfstoff wirksam ist.
Kurz gesagt, für die Zulassung eines Impfstoffs sind zahlreiche unterschiedliche, genauestens regulierte Tests erforderlich. Jeder Test kann das Aus für den Impfstoff bedeuten.
Die ersten In-vitro-Tests bei BioNTech liefen vielversprechend. Schon am 11. März 2020, noch bevor Kanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal zum Thema Corona im Fernsehen sprach, startete BioNTech die erste Testreihe an Mäusen für den ersten Impfstoffkandidaten.
Blink Nummer 7. Ein Wettlauf mit der Zeit.
Nun weißt du, wie eine Zulassung normalerweise abläuft. Aber wie konnte BioNTech diesen Prozess beschleunigen und schneller als alle anderen seinen Impfstoff entwickeln? Nun, beispielsweise überzeugten die Mitarbeitenden von BioNTech das Paul-Ehrlich-Institut davon, dass sie, einer WHO-Empfehlung für den Pandemiefall folgend, schon nach einem vorläufigen Bericht über die toxikologische Studie mit der klinischen Studie beginnen durften, sofern keine Warnzeichen vorlagen. Auch die toxikologische Studie, also die an den Mäusen, verkürzten sie. Eigentlich war geplant, den Mäusen die Impfungen im Abstand von jeweils 3 Wochen zu verabreichen. Die Forschenden verkürzten diese Frist jedoch auf 1 Woche. Der Impfstoff musste also noch wirksamer sein, um den Test zu bestehen, denn das Mäuseimmunsystem hatte ja weniger Zeit, die nötige Anzahl an Antikörpern zu produzieren. Anders ausgedrückt, BioNTech riskierte den Erfolg der Kandidaten, um die Entwicklungszeit zu verkürzen, und erhöhte dadurch sogar die Anforderungen an den eigenen Impfstoff. Am 16. März 2020 sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal zur deutschen Bevölkerung über Corona. Die Pandemie war ab sofort harte Realität für alle Bundesbürger. Einen Tag später startete BioNTech seine klinische Studie. Phase 1 lief von Anfang an gut. Vor Phase 2 und 3 gab es allerdings einiges vorzubereiten. Vor allem mussten die Labore von BioNTech erst einmal genug mRNA der verschiedenen Kandidaten herstellen. Außerdem mussten die Kliniken und Ärzte, die die Studie durchführten, geschult werden. Beispielsweise müssen sich alle im Prozess Beteiligten mit dem Kühlsystem auskennen, denn der Impfstoff bleibt nur stabil, wenn er auf minus 70 Grad gekühlt wird. Zudem brauchten die Ärzte einen Crashkurs in mRNA-Technik, inklusive einer Aufklärung über die möglichen Nebenwirkungen. Özlem verfasste das entsprechende Dokument. In der klinischen Studie wendete BioNTech den gleichen zeitsparenden Trick an wie in der toxikologischen Studie und verkürzte den sonst üblichen Abstand von 28 Tagen zwischen den verschiedenen Impfungen auf 21 Tage. Wieder eine Woche gespart. Anders als etwa AstraZeneca und Johnson & Johnson musste BioNTech auch keine Unterbrechungen hinnehmen, um möglicherweise impfbedingte Erkrankungen zu untersuchen. Erstaunlicherweise traten bei ihren Studien auch in der Spätphase keine solchen Fälle auf.
Wir sehen, die Dringlichkeit machte es möglich, Testphasen zu verkürzen, ohne dabei die Sicherheit der Tests einzuschränken.
BioNTech beauftragte ein externes Unternehmen mit der Durchführung von Phase 2. Als dieses einen entsprechenden Aufruf auf Facebook veröffentlichte, meldeten sich am ersten Tag über 1000 Freiwillige. Auch diesen mutigen Menschen haben wir es zu verdanken, dass der Impfstoff so schnell zur Verfügung stand.
Blink Nummer 8. Es funktioniert.
Während der Testphasen folgte Uhr einer Einladung ins Bundeskanzleramt. Die Politik hatte mittlerweile die Dringlichkeit der Sache begriffen und ein Berater fragte Uhr, ob er und sein Team etwas bräuchten. BioNTech wollte aber verhindern, dass die Politik Mitspracherecht in ihren wissenschaftlichen Entscheidungen bekäme. Daher verneinte Uhr. Nur um eine Sache bat er. Weil seine Frau nur beim Joggen den Kopf frei bekam, bat er, dass im Rahmen der Schutzmaßnahmen nicht der Sport im Freien eingeschränkt werden sollte. Und dann hieß es warten. Wie bereits erwähnt, muss sich in Phase 3 eine bestimmte Anzahl von Patienten mit dem betreffenden Virus infizieren, bevor die Studie entblindet wird und man weiß, ob der Impfstoff wirksam ist. Das machte die Sache zusätzlich kompliziert, denn man musste Probanden in Ländern mit hohen Ansteckungsraten finden. Die Behörden hatten beschlossen, dass die Studie bei 62 infizierten Teilnehmern entblindet werden dürfte. Am Abend des 8. November 2020 versuchte Özlem, ihre Nerven durch Bügeln zu beruhigen. Um 20 Uhr kam der Anruf von Albert Bourla, dem CEO von Pfizer. Phase 3 hatte eine Wirksamkeit von über 90% ergeben. Mehr als erhofft und viel mehr als gefordert. Endlich war klar, das hochriskante Projekt, der Stress, die Überstunden, all das hatte sich gelohnt. Özlem und Uğur, die keinen Alkohol trinken, feierten mit schwarzem Tee und Kuchen. Am nächsten Tag gaben BioNTech und Pfizer gemeinsam eine Pressekonferenz, in der sie das Ergebnis verkündeten. Uğur und Özlem waren von einem auf den anderen Moment weltberühmt. Die Aktien von BioNTech und Pfizer schossen nach oben. Bisher hatte sich das Paar bedeckt gehalten, doch ab diesem Zeitpunkt gaben die beiden häufig Interviews und Videokonferenzen. Ihr kleines Esszimmer wirkte im Vergleich zu den schicken Fernsehstudios und protzigen Büros der anderen Interviewpartner deplatziert. Außerdem vergaßen sie auch noch häufig, die Tür zum Wohnzimmer zu schließen, weswegen ihre Tochter öfter auf dem Fußboden robbend die Wohnung durchqueren musste, wenn sie nicht plötzlich live im Fernsehen sein wollte.
Um es auf den Punkt zu bringen: Der vielversprechendste Impfstoffkandidat gegen Covid-19 übertraf in der klinischen Studie alle Erwartungen und BioNTech wurde über Nacht zu einem bekannten Unternehmen.
Ab dem 8. Dezember 2020 wurde dann geimpft. Vor allem freuten sich Uğur und Özlem über die Videos von frisch geimpften Menschen, die es kaum erwarten konnten, ihre Lieben wieder in die Arme zu nehmen. Ihre Arbeit war bisher so abstrakt gewesen. Und plötzlich sahen sie lauter, reale, glückliche Gesichter.
Blink Nummer 9. Und wie geht es weiter?
Die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs ist eine spannende Geschichte mit einem wahren Happy End. Aber wie wird es weitergehen? Joe Miller hat sein Buch Project Lightspeed im Sommer 2021 geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits Millionen von Menschen geimpft. BioNTech verfügt über ein riesiges Netz an Partnern, Produktionsanlagen und Vertriebswegen. Die Corona-Pandemie scheint sich beruhigt zu haben, ist aber bei weitem noch nicht vorüber. Mittlerweile ist bekannt, dass der BioNTech-Impfstoff sogar zu 97% wirksam ist, also noch besser als die ersten Studien ergeben hatten. Im Sommer 2021 bereiten vor allem die verschiedenen Varianten von Covid-19 vielen Menschen Sorgen. Werden die Impfstoffe auch gegen sie wirksam sein? Oder müssen wir weitere Jahre in sozialer Isolation erdulden, um ältere und schwächere Menschen zu schützen? Vermutlich nicht, denn hier verbirgt sich eine gute Nachricht in der mRNA-Technologie. Der Wirkstoff wurde als Plattform entwickelt, bei der man viele Teile immer wieder verwenden kann. Wenn er für eine bestimmte Variante nicht mehr wirksam ist, lässt sich kurzfristig eine aktualisierte Version entwickeln. Uğur schätzt, dass BioNTech ungefähr 6 Wochen braucht, um einen Nachfolger herzustellen. Außerdem stehen ja jetzt die Logistik und die Produktionskapazitäten schon bereit. Und was machen Uğur und Özlem? Sie haben mittlerweile das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Bundespräsident Steinmeier machte in seiner Rede bei der Verleihung deutlich, dass es sich dabei weder um einen türkischen noch um einen deutschen oder US-amerikanischen Erfolg handle. Die Ehre gebühre einfach nur 2 Wissenschaftlern und ihrem Team von Menschen aus über 60 Ländern, von denen übrigens über die Hälfte Frauen sind. Ohne dieses Team und den unermüdlichen Einsatz von Forschenden, Entscheidern, Ärzten, Probanden und vielen anderen Menschen wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.
Kurz und gut, der Impfstoff war das Verdienst sehr vieler Menschen
und es wird sehr viel schneller gehen, Impfstoffe für zukünftige Varianten von Covid-19 zu entwickeln.
Und sonst? Özlem und Uğur bilden weiter Doktoranden aus, forschen und leiten ihr Unternehmen, das mittlerweile sehr viel größer ist als zu Beginn des Abenteuers. Sie haben nach wie vor weder Auto noch Fernseher und verbringen ihre Freizeit damit, wissenschaftliche Artikel zu lesen. Und natürlich forschen sie weiter an einer Krebstherapie auf der Basis der mRNA-Technologie. Wer weiß, vielleicht erwartet uns ja schon bald die nächste frohe Botschaft aus Mainz?
Das waren unsere Blinks zu dem Buch Projekt Lightspeed von Joe Miller. Was haben wir in diesen Blinks erfahren? Im Januar 2020 verbreitete sich die Nachricht von Corona über die ganze Welt. Bereits im Dezember desselben Jahres wurde der erste Mensch offiziell geimpft. Das war möglich, weil Özlem Türeci und Uğur Şahin schon sehr früh erkannten, welche Katastrophe sich mit dem Coronavirus anbahnte und schnell riskante und beherzte Entscheidungen trafen. Dank ihrer Mitarbeitenden, der Unterstützung von öffentlichen Forschungseinrichtungen und Zulassungsbehörden und auch durch Findigkeit und unermüdlichen Einsatz schaffte es ihr bis dahin kleines und unbekanntes Nischenunternehmen, den ersten wirksamen Impfstoff gegen das neue Coronavirus zu entwickeln. Vielleicht fragst du dich, warum Özlem und Uğur so eng mit dem Journalisten Joe Miller zusammengearbeitet haben, um das Buch Projekt Lightspeed zu veröffentlichen. Der Grund ist, dass sie deutlich machen wollten, wie sehr sich alle dafür eingesetzt haben, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Sie wollten alle Beteiligten öffentlich würdigen. Und natürlich wollten sie auch, dass Menschen, die einer Impfung gegen Covid-19 skeptisch gegenüberstehen, herausfinden können, wie ihr Impfstoff funktioniert und warum er so schnell entwickelt wurde, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis. Viren mutieren, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu vermehren. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der sich impfen lässt, auch dazu beiträgt, dass weitere Mutationen unwahrscheinlicher werden. Wir hoffen, du fandest es genauso spannend wie wir, die Geschichte des ersten Corona-Impfstoffes kennenzulernen. Gib auf dich Acht und hör bald wieder rein.